Manchmal denke ich auch, boah, Alter, lass mal die Scheiße sein, du hast eigentlich gar keine Zeit dafür und du willst das alles nicht machen. Aber es macht mir Spaß und wenn ich morgen 20 Millionen im Lotto gewinne, will ich immer Pferde haben mit Stall Rom zusammen, weil mir macht es Spaß, mit Leuten gemeinsam was zu machen.
Die Rennsportshow mit ihrem Moderator Alexander Franke.
Jawohl, wir sind schon wieder da mit unserer Rennsportshow Vollhorst. Wir hatten vor 2 Wochen wirklich eine sehr, sehr schöne Show, sehr interessant, sehr offen, sehr ehrlich mit Erika Meder. Die hat uns da sehr, sehr viel über ihren Traineralltag erzählt, sehr viel über ihre Geschichte erzählt, aber eben auch viel über das Buch von ihrem Mann Lutz Meder erzählt. Und das war wirklich super spannend, was sie da alles zu erzählen hatte. Frei Schnauze hat sie auch gesprochen. Und das ist nochmal so ein Tipp von mir einfach, da nochmal reinzuhören ins Archiv. Die letzte Folge mit Erika Meder von Vollhorst, die ist schon richtig gut geworden, gab es auch viel sehr positive Resonanz, das hat mich sehr gefreut. Also das schon mal, was die letzten Male angeht, davor auch Monika Fenner und Christian von der Recke. Also wir hatten echt ganz viel Glück mit unseren Gästen. Ja, jetzt haben wir uns überlegt, was können wir denn eigentlich diese Woche machen? Ich habe da mal so nachgeschaut, was für Meldungen gab es denn da schon wieder bei Galopp Online, bei unserem Medienpartner Sportwelt. Und da ist mir eine Meldung besonders ins Auge gestochen und das war die Meldung, dass wir einen ersten Galopper des Jahres haben. Nicht den Galopper des Jahres von Deutscher Galopp, sondern einen Galopper des Jahres von einer Lokalzeitung in Nordrhein-Westfalen rund um Düsseldorf. Wurde nämlich der dortige Galopper des Jahres gesucht und das war kein geringerer als Zero Stress. Zero Stress gehört einer Besitzergemeinschaft. Das sind also, ich weiß nicht, das werden wir auch noch heute rausfinden, 20, 30, 40 Leute, die sich da zusammengetan haben. Jeder zahlt da so ein bisschen was und zusammen haben die eben dieses Pferd und das ist so gut, dass es das eigentlich wichtigste Fliegerrennen für die Sprinter, die Goldene Peitsche, gewonnen hat. Und ja, da werden wir heute mal mit dem Häuptling von denen sprechen, nämlich mit dem Syndikats- oder Besitzergemeinschaftsleiter, ehemaliger Amateurreiter, der sogar mal Weltmeister war. Also der hat viel zu erzählen, hoffe ich mal. Auf jeden Fall ist er jetzt da. Ronald René Lüttke, so ist der richtige Name. Aber eigentlich kennen wir ihn alle nur als Ronny Lüttke. Schön, dass du da bist. Grüß dich, Ronny.
Ja, hi Alex. Ja, Ronny und übrigens auch mit EE geschrieben. Ich kritisiere das immer so bei der Galopp Online und Co. Also dran. Jahrzehnte, naja, nicht ganz Jahrzehnte, aber ein paar Jahre habe ich unter Ronny mit EE geschrieben und dann hat irgendjemand mal die tolle Idee gehabt, mich mit Y zu schreiben und ich hasse das Ganze. Aber gut. Solange die Leute noch was über mich schreiben, ist alles gut.
Ja, das ist bei mir ja genauso. Mein Spitzname ist ja Sandy und bei mir ist genau das Blöde, dass es mit Y eben geschrieben wird. Das hätte ich mal so machen sollen wie du eigentlich mit IE. Und deshalb sagen ganz viele Sandy zu mir, aber das ist ja gar nicht richtig. Also ich lasse die dann immer reden und die dürfen alle Sandy sagen, aber eigentlich heißt es Sandy, weil es von Alexander kommt. So ist das.
Ja, okay.
Ja, aber Ronny, das heißt, das ist nicht dein, also das ist der Spitzname, weil sonst Ronny, das kannte ich eher sonst eher, ja, da wo Erika Meder herkam, das ist eigentlich eher so ein Name aus.
Genau, von, ne? da kommt auch das Y her und Ronny oder Ronald. Ronald hat meine Mutter mich nur genannt, wenn ich was angestellt habe, also sehr oft, sehr regelmäßig, aber alle Welt kennt mich sonst unter Ronny und deswegen bleibt es auch dabei. Ich muss mich jetzt gerade gewöhnen, ich bin in einer neuen Firma und ist halt international und die nehmen immer meinen vollen Namen Ronald und dann muss ich mal überlegen, wen meinen die und dann, ach, bin ich ja.
Ah, so, und hab nichts falsch gemacht ausnahmsweise, auch wenn ich so genannt werde. Okay.
Genau. Richtig,
ja. Und dann, genau. ich habe immer so ein bisschen das Problem, also früher als Reiter, ich meine, da war ich noch relativ jung, da konnte ich euch beide natürlich sehr gut auseinanderhalten, aber heute fällt es mir da manchmal so ein bisschen im ersten Moment schwer, dich und deinen Bruder auseinanderzuhalten. Irgendwie so, weißt du, wenn man von euch redet und so, da muss ich immer erstmal kurz nachdenken, welcher ist denn welcher? Ja, dein Bruder Raymond Lüttke, ist das eigentlich, der heißt dann als Spitzname Ray oder ist er, oder nennt er sich nur Raymond?
Genau, der heißt Ray
ja.
Und ja, das war damals auch mal so ein Problem gewesen, deswegen stand bei mir auch nachher immer Amateur RR Lüttke da, weil mein Bruder auf einmal in irgendwelchen Hindernisrennen angegeben war, also dann stand dann R. Lüttke Jagdrennen 3200 Meter und mein Bruder war ein sehr guter Reiter, aber mit dem Hindernissport hat er nichts zu tun gehabt. Und ich glaube, wenn man ihn ausgewogen hätte für das Yachtrennen, dann hätte er schon 4 Kilo weniger gehabt und da hätte er wahrscheinlich nur noch 36 Kilo gewogen.
Ja.
Deswegen habe ich irgendwann mal Amateur-RR-Lütke draus gemacht, dass man so ein bisschen unterscheiden kann.
Ja, Ronny und Ray, das könnte auch irgendwie so ein cooles Duo sein. Ich weiß noch nicht genau was, ob so irgendwie so Superhelden oder Musik oder irgendwas, aber das klingt schon so ein bisschen, ne?
Bonnie und Clyde oder so.
Ja. So gangstermäßig irgendwie so ein bisschen, ne? Das ist.
Ja, wenn schon, denn schon.
Wenn also schon, wenn schon. Die guten, von den guten gibt es genug, ne?
Ja, die guten erinnert man sich nicht mehr so gut, aber die schlechten, die hat man irgendwie Jahrzehnte immer noch im Kopf drin.
Ja, jetzt hast du schon gesagt, also dein Bruder, der war ein sehr guter Reiter, vor allem der war sehr leicht, ist er immer noch, aber damals auch im Rennsattel und deshalb, den habe ich immer so in Erinnerung, dass er vor allem ganz viele so von diesen tollen Handicaps gewonnen hat, so ganz viele Ausgleich 1 und Ausgleich 2 mit so niedrigem Gewicht und so, das war so ein bisschen die Spezialität von Remo Lüttke, ne?
Genau, ne? Er hat also viel Ausgleich 1 geritten, er hat dann manchmal so ein bisschen unter zu leiden gehabt, weil die Leute dann immer gesagt haben, ah, du bist zu jung, um die guten Pferde zu reiten, er hat mir dann mal so ein paar Storys erzählt, dass er die Pferde im Training geritten hat und dann aber am Wochenende hieß es, nee, du bist zu leicht, um hier mal Rennen zu reiten. War für ihn immer problematisch dann halt. Wobei ich dann heute immer noch sage, ein Pferd kann auch mal 10, 12 Kilo im Rücken tragen. Es muss halt vernünftig platziert sein vom Sattel her. Mein Bruder hat Sattel gehabt mit einem Bleibaum drin gehabt. Den hat er sich damals in Australien machen lassen. Und bei mir war es ja im Prinzip immer nur zwei Sättel. Also entweder der ganz leichte Sattel oder der nicht ganz so leichte Sattel und ich habe aber gerne auch mit dem Fundsattel in den Hindernisrennen geritten und weil man da einfach ein besseres Gefühl für hatte. Ich habe das geliebt, damit zu reiten. Bei meinem Bruder war es so, ich glaube, der hat seine Lehre angefangen, irgendwas mit 38 Kilo, hat in Norwegen 40 und 42 Kilo ausgewogen. Der war auch, ich glaube, 2 Jahre in Norwegen gewesen und hat hier in Deutschland ja 48 Kilo mit dem großen Sattel reiten können. Also wenn ich sonntags in die Sauna gefahren bin, Tasche und nichts gegessen, saß er am Frühstückstisch, 3 Rühreier, Schokolade, Chips und alles dran und hat sich ihm alles reingestopft.
Aber ich finde, dass du das gerade von diesen Sätteln gesprochen, irgendwie, ich finde das echt beeindruckend. Also das ist ja, wie viel Gewicht dann am Ende doch auf so einem kleinen Fetzen Leder irgendwie sind. Die sind ja manchmal, sind die ja wie so eine Damenbinde, sehen die ja aus. Also die sind, da ist ja nicht viel mehr Fläche eigentlich, ne? Und trotzdem schaffen Reiter es, sich darauf zu halten bei den Geschwindigkeiten. Das ist mir immer noch ein Rätsel, wie das klappt.
Ja, hat halt natürlich viel mit Balance und natürlich auch Kraft in den Beinen zu tun, dass man sich ein bisschen klammern kann. War natürlich der Vorteil, bei den Hindernisrennen war es ja ein bisschen länger. Aber ich fand halt schon, also was ich immer so faszinierend fand, wenn du so ein Pferd im Hindernisrennen geritten hast, diese Muskeln auch zu spüren. Wenn du merktest, so das Pferd spannt sich jetzt an, springt ab, das hast du dann 1:1 mitgekriegt, weil du die Beine ja direkt am Körper dran hattest. Und das fand ich immer total toll. Also wenn mich jemand gefragt, also mich haben die Leute gefragt, was ist ein toller Hindernis oder Flachrennen? Da habe ich immer gesagt, boah, Hindernisrennen ist total irre geil, wenn das Pferd springt. Wenn du merkst, das geht jetzt schief aus, dann ist nicht mehr so schön bei dem ganzen.
Ich habe mal natürlich ein bisschen gegoogelt auch nach dir und habe, es gab ja dieses Buch, wo die ganzen Jockeys.
Traurig, dass du nach mir googeln musst. Ich dachte, ich bin so bekannt.
Ja, ich kann mir ja nicht alles merken. Die guten Leute, weißt du, da müssen wir hier, und da sind wir schon wieder bei Remo und Ronny und ich versuche es gerade zu retten. Also auf jeden Fall, ich hab dich gegoogelt und es gibt ja dieses Buch Jockeys auf deutschen Bahnen, das von Traute und Peter König, das ist so ein Allzeit-Klassiker. Ist eigentlich schade, dass da irgendwie keine Neuauflage mal irgendwie so 30 Jahre später nochmal gibt, weil das echt cool zusammengetragen war und da warst du auch porträtiert drin und damals hast du schon gesagt, als man dich da so gefragt hat nach Hindernisrennen und was weiß ich was, es tut mir weh, den Niedergang unseres Sports zu sehen. Das war jetzt vor knapp 30 Jahren. Da muss doch heute, muss doch dein Herz völlig zerrissen sein, wenn du siehst, was heute mit dem Hindernissport passiert ist in Deutschland, oder?
Ja. Also das ist für mich ganz, ganz traurig. Es fing natürlich damit an, dass die Bahnen natürlich die Golfplätze gekriegt haben. Was ich verstehe natürlich, die müssen Geld einnehmen, die Flächen werden verpachtet. Aber es war halt so ein Kreislauf gewesen. Ne? Also ich habe ja damals bei Uwe noch gearbeitet. Wir hatten über 100 Pferde, davon waren wahrscheinlich so 70 Hindernispferde gewesen.
Uwe Stoltefuß, ne?
Sauer, genau, Uwe Stoltefuß, Norbert Sauer war noch da. Da waren ja allein in Dortmund, sage ich jetzt mal, wahrscheinlich 150 Hindernispferde oder sowas, die regelmäßig gelaufen sind. Wir hatten praktisch an jedem Stall in Dortmund gab es irgendeinen Hindernisjockey. Es waren die Bernings gewesen, es war bei Zweifel Jockeys gewesen, bei Sauer immer ein oder zwei, damals noch Thomas Heaney. Bei Stoltefuß waren wir immer mit 2 oder 3 Jockeys gewesen, also ich als Amateur, ich war ja kein Profi. Und da war es halt so ein Kreislauf gewesen. Es wurden immer weniger Bahnen, dadurch gab es wenige Hindernisreiter, dann gab es keine Möglichkeit mehr, die Pferde einzuspringen und so hat natürlich das ein oder andere ergeben und dann wurden die Rennen damit auch schlechter. Das heißt, die Pferde wurden nicht mehr vernünftig eingesprungen. Dann war natürlich die Unfallgefahr größer und dann haben nachher die Besitzer und Trainer auch gesagt, na, ich will das nicht mehr, beziehungsweise die Rennvereine haben dann gesagt, wir wollen das nicht mehr. Und so war es jetzt so ein Kreislauf gewesen und das ja, ist immer noch traurig, weil heute diese, keine Ahnung, 6 oder 7 Rennen, die wir haben, die werden ja hauptsächlich von, naja, entweder von Christian von der Recke oder von irgendwelchen Tschechen vorbereitet und ich springe eigentlich nicht mehr. Ich habe jetzt aber letztes Jahr war ich in Cagne gewesen, dann war Jeanette, die heute zum Galoppclub Deutschland gehörte oder gehört. Die ging dort nicht in die Startbox und dann habe ich den Sascha angerufen, weil ich 10 Tage da unten war. Ich sage, komm, soll ich dir mal morgens springen? Und dann habe ich den so einen Sprungpaddock da reingeführt, da wollte sie es nicht. Dann bin ich mit über den Sprung gelaufen, dann ist die gesprungen, danach ist sie freigesprungen, danach habe ich sie wieder selber gesprungen und dann habe ich gedacht, boah, wäre das jetzt geil, wieder richtig fit zu sein und die jetzt hier über den Hindernisparcours zu jagen, weil die richtig Spaß hat. Und das ist jetzt ein Teil ihres Programmes, dass sie vor ihren Rennen immer noch so ein bisschen ein paar kleine Sprünge geht, aber die ist da richtig scharf drauf. Und also ich sag mal, vor 10, 15 Jahren wäre die sonntags im Ausgleich U oder M irgendwas gelaufen und wäre dann Jagdrennen gelaufen und nicht Flachrennen.
Also Ausgleich U war so der Ausgleich 4 von den Hindernispferden, glaube ich. Ne?
Genau, also ne? Das war so Ausgleich 4. Ne? Also es gab ja früher, ja, Ausgleich U, Ausgleich M, Ausgleich G. G gab es dann schon lange nicht mehr. Den letzten, den ich kannte, war, glaube ich, mal in Frankfurt gewesen. Und ja, das hat halt alles stark abgenommen. Ja, es ist praktisch tot, weil die Bahnen auch nichts mehr machen. Wir haben keine Möglichkeit mehr, die Pferde einzuspringen. Also selbst wenn wir jetzt sagen würden, wir können in Deutschland nicht mehr laufen, wir würden nach Frankreich gehen, aber wir haben ja nicht mehr die Möglichkeit, die einzuspringen. Wir haben auch keine Leute mehr dazu, um das zu machen. Und ich bin da auch völlig aus dem Rhythmus raus. Nach meinem letzten schweren Sturz wurde mir auch von Kiki Tribul verboten, die Pferde nochmal über den großen Jagdsprung zu jagen, weil da lag ich dann auch im Krankenhaus für ein paar Tage mit 6 gebrochenen Rippen und einer geprellten Hüfte. Deswegen ist das so ein bisschen mit Beruf und Sport und all drum und dran muss man halt immer so ein bisschen aufpassen. Aber wie gesagt, mir tut das weh. Ich gucke gerne Cheltenham, ich gucke Lotö. Wir werden auch dieses Jahr mit Rainer Ulrich, mehrfacher Hindernis-Champion, Frank Röger, auch früher guter Hindernisreiter, Kiki Tribul, werden wir nach Lotö fahren, dort einen Männertag machen und nur Hindernisrennen gucken, nichts anderes.
Hast du gewusst, dass im Wassergraben von Auteuil übrigens richtige Fische schwimmen, so kleine?
Nee, das wusste ich nicht, aber ich bin mal in Front über diesen Wassergraben gesprungen. Ich habe dort geritten,
ja,
und habe gedacht, boah, Alter, ist das ein riesen Wassergraben. Aber dass da Fische drin sind, hätte es mir jetzt gesagt, hätte ich mir vielleicht einen Fisch da rausgeholt. Aber wusste ich nicht, klasse.
Nee, ja, ist mir, ich war in Paris und wollte mir die Bahn mal anschauen. Da waren aber gerade keine Rennen und ich fand das aber ganz cool, weil dann konnte man mal so ein bisschen die Sprünge sich auch mal richtig von Namen anschauen, mhm, und so, und da habe ich das echt gesehen, also ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie so geplant war oder ob die da irgendwie mal einer aus Spaß reingesetzt hat oder so, aber da sind so, ja, kleine, so bisschen größer wie so Guppies oder irgend sowas, ich weiß nicht, was das genau, Goldfische, okay, waren es nicht, ja, aber das hat mich, fand ich schon interessant so. Ja, also gut, also da haben wir jetzt quasi schon dieses große Geheimnis gelüftet. Was heißt große Geheimnis? Wir haben mal ein bisschen darüber gesprochen. Du bist Hindernisjockey, das war so das Hauptding. Aber du bist auch Weltmeister, Amateurweltmeister, allerdings in der Einzelwertung Flachrennen gewesen. Also du konntest nicht nur über die Besen, sondern du hast das auch flach gut gemacht. Das ist jetzt auch 93 war das, auch über 30 Jahre her, ne?
Genau. Ja. Ne? Also ich habe damals die Chance genutzt. Kiki Tribul hätte eigentlich auf die Fegentry fahren sollen, hat gesagt, pass auf, ich will mich hier auf das deutsche Championat konzentrieren. Der wollte auch damals Profi werden. Dann ist das an mich praktisch weitergeleitet worden und ich hatte echt Bock drauf. Und da waren wir Deutschen als Hindernis-Jockeys auch noch, als Hindernis-Amateure, sage ich jetzt mal, auch weltweit anerkannt. Also es war dann auch wirklich so, wenn deutsche Hindernis-Jockeys da waren, dass man die auch gerne draufgesetzt haben. In dem Jahr war 93 war Otti Frey, Otto Frey aus der Schweiz, sehr dominant. Und wir haben gekämpft und gekämpft und er hatte halt die bessere Punktzahl. Ich war dann halt zweimal Vize-Weltmeister und halt Weltmeister in dem Jahr. Aber ich hatte dann auch Angebote. Also ich habe ja zum Beispiel in Auteuil geritten und dann hatte ich das Pferd Greggy, mit dem war ich dann Dritter im Ziel. Den hätte ich öfters in Frankreich reiten können. Damals war ich nur zu dumm, das zu machen. Weil das Pferd ist nachher im Prix de Président gelaufen. Das ist also praktisch die Grand National der Franzosen und war dann, glaube ich, Zweiter oder ich weiß nicht mehr, Zweiter oder Dritter auch in dem Rennen gewesen. Und natürlich, ich habe im Meran geritten. Ich hatte Angebote aus Meran gehabt, dort hinzugehen, was dann der Dirk Fuhrmann später für mich übernommen hat. Der war ja oft Champion dort gewesen und deswegen, also ich sage mal, wir mussten uns damals nicht verstecken. Wir hatten tipptopp Hindernis-Jockeys gehabt, wir hatten sehr gute Amateure und wir waren auch sehr stark bei dem Ganzen.
Aber warum warst du denn dann in Anführungsstrichen nur Amateur und hast das nicht so richtig als Beruf gemacht? Ich meine, du warst groß und schwer, aber das ist ja für Hindernisse nicht, ist ja kein absolutes K.O.-Kriterium, ne?
Genau, das war auch damals mal so eine Überlegung, als ich Weltmeister geworden bin, dass ich dann Profi werde und dann habe ich überlegt, so okay, was verpasst du dann, all drum und dran und auch da muss ich im Nachhinein sagen, habe ich einen Fehler gemacht, weil ich war auch in Irland gewesen, habe dafür einen kleineren Trainer geritten und hatte das Angebot von einem großen irischen Trainer, Michael Harrigan, seine vakante Stelle als Amateur dort zu übernehmen und danach auch Profi zu werden. Aber da war ich bei Stolte Fuß, hatte dort Erfolg und dann diesen Schritt zu gehen ins Ausland und erstmal wieder aufzubauen. Und ich hätte es damals machen sollen, einfach unabhängig jetzt davon, wie viel Erfolg ich gehabt hätte, weil diese Erfahrung, die man dort sammelt im Ausland, das ist anders. In Deutschland war es zu dem Zeitpunkt schon so, dass es schwer war, Geld damit zu verdienen. Da haben wir, glaube ich, noch so, ja, sagen wir mal 120, 130 Rennen gehabt. In Frankreich, Italien wäre es anders gewesen. Es gab in Italien damals ein Rennen. Da gab es für den Sieger, glaube ich, so knapp 500.000 Mark und ein Auto für den Besitzer, Trainer und Jockey, damit man sich so vorstellen kann, was damals in Italien abgegangen ist. Und ich sage heute noch, ich war gut genug und ich hatte auch genug Ehrgeiz. Talent hatte ich nie. Aber ich hatte genug Ehrgeiz, ich hätte mich auch in England oder Irland durchgesetzt.
Aber jetzt hast du gerade gesagt, das war in Deutschland schon schwierig, damit Geld zu verdienen. Ich kann mich nämlich noch erinnern, du warst auch mal irgendwie so im Büro bei Uwe Stoltefuß. Weil wir hatten damals, meine Eltern hatten immer Pferde bei Norbert Sauer und das war ja Stall an Stall quasi. Und da hatte ich noch irgendwie im Kopf, dass du irgendwie der warst, der auch reiten konnte, aber irgendwie so auch so Bürozeug gemacht hat. Ne? Das war irgendwie, glaube ich, auch so Teil von deiner Rennsportgeschichte.
Offiziell ist jeder Amateur irgendwo im Büro angestellt. Weil wir dürfen ja nicht fest im, oder man darf ja nicht fest im Rennstall als Reiter angestellt sein. Das widerspricht dem Amateurstatus. Aber egal, ob es jetzt Andreas Schütz war, die waren alle irgendwie Büroangestellte oder haben irgendwas gemacht und jeder wusste, dass die jeden Morgen dort reiten, allem und dran. Und das wusste auch das damalige Direktorium, allem und dran, aber offiziell waren wir halt alle im Büro gewesen, aber also das Einzige, was ich am Computer gemacht habe, war ab und zu für den Uwe damals mal die Tintenpatronen auszuwechseln, weil mein Bruder hat ihm damals den ersten Computer hingestellt und Uwe konnte da gar nichts mit anfangen und es ist auch, ja, Uwe war wirklich erst, ja, einer der ersten Trainer, die damals mit Computern gearbeitet haben und ich weiß nie, werde nie vergessen, wie mein Bruder ihm den Computer erklärt hat und sagte so, pass auf, jetzt klickst du mal mit der Maus da auf das Symbol, dann nimmt Uwe diese Maus, geht auf den Bildschirm drauf und versucht da irgendwas anzuklicken und dann sagt mein Bruder, okay, wir müssen von ganz, ganz vorne anfangen. und das war schon echt klasse gewesen, ne? Ja. Aber ja, also das war, ja, ich erinnere mich noch so an die Zeit, auch Norbert Sauer, Natascha war ja auch damals noch da gewesen, hat natürlich jetzt nicht immer so alle Leute genau vom Kopf, aber es war halt eine tolle Zeit damals. In Dortmund hatten wir so, ich schätze mal, um die 200 Pferde. Wir hatten 1 Million Mark Umsatz, fast jeden Sandbahnrenntag war 1 Million Mark Umsatz. Wenn man heute vergleicht, kommen wir, glaube ich, auf 80 bis 100.000 Euro Umsatz jetzt an den Winterrenntagen. Die Rennen waren voll. Und ich glaube einfach, zu dem Zeitpunkt hat man verpasst, neues Publikum auf die Bahn zu holen. Und es ist, glaube ich, auch viel Geld damals verschwunden in irgendwelche Taschen, sage ich jetzt mal.
Das ist so die Standardfrage, die ich eigentlich fast jetzt alle 2 Wochen irgendwie meinen Gästen stelle, weil wir immer darauf zu sprechen kommen. Aber meinst du, dass wir da irgendwie nochmal rauskommen aus diesem Schlamassel? Also, dass wir das irgendwie nochmal das Ruder rumreißen können und Rennsport nochmal so richtig groß wird und in und cool? Für alle cool?
Sagen wir mal so, ich bin ein sehr positiver Mensch und sehe schon, also ich bin ja jetzt auch Mitglied im Düsseldorfer Rennverein, wir haben mit der Andrea Hüngesberg eine ganz tolle Geschäftsführerin, die sehr innovativ ist. Wir haben einen Vorstand mit dem Alexander Beter Janeke und dem Klaus Allofs, die auch mitdenken, die Ideen haben, die auch Ideen annehmen. Andrea ist ja praktisch Seiteneinsteigerin und die ist ja praktisch angefangen, als Corona begann. Und dann habe ich ihr mal so ein paar Sachen vorgeschlagen und getan und gemacht. Und zum Beispiel jetzt auch der Preis der Perlenkette. Habe ich immer gesagt, Mensch, in Neuss gab es früher mal der Preis der Perlenkette und vielleicht kann man da wieder was machen. Und dann wusste sie erst nichts mit anzufangen. Und dann hat sie die Idee aber aufgenommen, hat auch ein Juwelier gefunden, weil ich habe gesagt, Andrea, für dich, für den Verein, würde ich jeden Tag irgendeine Haustür putzen oder eine Klinke putzen, nur damit wir dieses Rennen stattfinden lassen können. Und sie hat es dann auch echt geschafft, diesen Preis der Perlenkette wieder aufzulaufen. Nennungsergebnis habe ich schon gesehen, ist ganz gut. 13, 14 Rennen. Das ist echt stark. Das gleiche ist in Mülheim. Da hat der Kiki Triebul damals mit seinem Chef, mit dem Herrn Krüger, alles gemacht. Und ich sehe es jetzt in Baden-Baden, in den anderen Rennvereinen, Honsrad. Wenn die Leute was tun, kriegt man die Leute auch irgendwann wieder auf die Bahn. Wir müssen uns nur öffnen und man muss halt verkaufen können. Ne? Also ich war jetzt letzte Woche war ich in Düsseldorf. Wir haben ja die Goldene Peitsche gewonnen und die ist aber nicht graviert mit unserem Namen. Da bin ich zu einem Juwelier hin oder zu mehreren und die wollte die gravieren lassen. Und dann war ich bei dem Letzten und sagte, ja, sagt er, das geht nicht. Und dann habe ich ihm so die Geschichte von Stall Rom und Zero Stress erzählt. Und auf jeden Fall war das Ergebnis, die waren total begeistert. Wir wollen jetzt ein Mitarbeiter- und Familienevent bei uns auf der Rennbahn machen mit vorher Rennstallführung und danach Rennen besuchen und, und. Und man muss die Leute einfach nur begeistern. Und das ist das Wichtige. Und man muss seine ganze Energie da reinbringen, nicht immer irgendwas Negatives zu suchen, wie es leider Gottes viele Leute tun, sondern einfach mal zu sagen, hey, das ist so ein geiler Sport, komm uns besuchen, wir haben so Spaß daran. Und ich habe es eigentlich immer wieder geschafft, neue Leute in den Rennsport reinzubringen. Ich habe ja jetzt, ich höre ja zwischendurch mal euren Podcast. Ich habe nur nicht mehr so eine lange Fahrtstrecke. Früher war das schön, da habe ich lange Fahrtstrecken gehabt. Dann höre ich immer so 5 oder 10 Minuten, höre ich dann morgens dann zu. Und jetzt zuletzt Erika Meder sagt, ja, man findet ja kaum noch neue Leute. Ich habe bei Sascha, wir haben immer wieder neue Amateure. Sascha hat eine, die jetzt fest angestellt ist bei uns, die kommt auch aus dem, naja, Freizeitsport, fährt jetzt mit den Pferden auf die Reise, reitet seit einem Jahr bei uns. Man kann nicht erwarten, dass die Leute zu uns hinkommen. Ne? Also das ist das, was die Erika ja auch gesagt hat. Ja, es kommt ja keiner mehr. Nein, wir müssen die Leute abholen. Wir müssen die dafür begeistern. Wir müssen den Leuten zeigen, wie toll der Sport ist. Auch da Beispiel, wir machen immer diesen Tag der Rennstelle. Da waren immer so 30, 40 Leute und dann hat das Team rund um Andrea Höngesberg dafür Werbung gemacht und dann rief mich der Deutsche Galopp an, ob ich ein paar Leute mehr führen könnte. Ich sage, was heißt denn jetzt mehr? Ich sage, 60 Leute. Nee, nee, mehr. Ich sage, 80. Nee, 100. Nee, da waren über 200 Anmeldungen da gewesen. Es war aber genau Corona, begann gerade. Wir konnten also am ersten Wochenende zusammen mit der Lena Andres, der Freundin vom Enki Ganbert, haben wir so knapp 80 Leute, glaube ich, dazu geschleust. Und dann habe ich dann im Laufe des Jahres, als Corona sich so ein bisschen entspannt hat, immer wieder Führung gemacht. Man sieht schon, die Leute wollen kommen auf die Rennbahn und man muss sie abholen und man muss den Leuten zeigen, wie toll alles ist. Und ich sage den Leuten halt auch bei den Rennstallführungen, bei uns ist nicht immer alles super, bei uns ist aber auch nicht alles schlecht. Und man muss nicht immer versuchen, alles gut zu reden, aber man muss auch nicht alles schlecht reden. Und also für mich ist wichtig, das Ganze muss positiv sein und immer nur irgendwas Negatives zu suchen, wie wir es jetzt auch immer wieder haben. Also ich weiß nicht, warum die Leute immer irgendwas Negatives an unserem Sport suchen müssen, all drum und dran. Also das erschließt sich mir nicht.
Ja, aber das ist diese Meckermentalität, die haben wir halt irgendwie schon so drin und das ist, glaube ich, vielleicht auch manchmal so ein bisschen Verzweiflung einfach, wenn man selber sich wünscht, dass man wieder so diese alten Zeiten hat, wo halt wirklich einfach Rennsport so das Ding war und einfach selber nicht genau weiß, woran es liegt, dass es halt nicht mehr so ist, weißt du? Das ist, glaube ich, das schürt so Verunsicherung und dann passiert sowas halt, weißt du?
Aber das lernst du heute in jedem Führungskräfteseminar, dass du mal lernst, das Positive rauszusuchen und einfach zu sagen, boah, das war wieder ein toller Tag gewesen, allem und dran und so was alles und den Tag auf der Rennbahn zu genießen. Also, wie gesagt, ich gehe jetzt gar nicht so oft auf die Rennbahn, hauptsächlich natürlich mal Düsseldorf oder mal nach Mülheim hin. Köln vermeide ich natürlich als Düsseldorfer. Aber auch da, wenn ich dann da bin, freue ich mich, dass die Leute wieder da sind, ich die wieder begrüßen kann und dieses Positive mitnehmen. Und es, wie gesagt, wenn es jeder mal schafft, ein paar Leute mit auf die Bahn zu nehmen, dann haben wir vielleicht in Düsseldorf nicht 5.000 oder 6.000 Zuschauer, dann haben wir vielleicht 8.000 Zuschauer da. Und die Leute müssen auch gar keine Ahnung davon haben. Ich sage allen Leuten immer, wettet für 1 oder 2 Euro und wenn ihr was gewinnt, ist schön und wenn nicht, habt ihr es dem Rennsport zugutekommen lassen und das ist die Botschaft, die man haben muss, ist einfach, jeder muss versuchen, immer mal 1 oder 2 Leute mit zur Rennbahn zu nehmen und wenn davon mal einer hängen bleibt, ist doch alles total super.
Ich meine, du bist ja eh so bekannt dafür, dass du Leute begeistern kannst, für den Rennsport ein bisschen mehr zu geben und vor allem sich da auch zu beteiligen. Das ist ja diese Sache, haben wir vorhin schon angesprochen, Zero Stress, Stall Rom, das ist eine Besitzergemeinschaft, da bist du quasi der Häuptling von der ganzen Geschichte. Ich weiß jetzt immer noch nicht, wie viele Leute da wirklich beteiligt sind. Ich habe mal gehört, irgendwie bis zu 40 Leute, dann habe ich mal irgendwo gelesen, über 20 Leute. Wie viele Leute sind da jetzt wirklich mit dabei bei diesem Stall Rom?
Also aktuell auf der Payroll sind so 36 Leute. Davon sind natürlich ein paar Leute, die mehr Prozente haben. Ich, wir haben die Jutta Einhaus, die ist da mehr beteiligt. Die meisten haben 1% und da ist alles bei von, ich sag mal, Frührentner bis Steuerberater. Bis letztes Jahr hatten wir noch jemanden aus Slowenien oder Slowakei, muss ich jetzt genau überlegen, bis oben das oberste Kante von Deutschland, Glücksburg, habe ich neue Besitzer, die über die Steffi Schulze, deren Vater früher auch in Dortmund trainiert hat, gekommen sind. Und ich quatsche auch immer wieder Leute an. Und auch das sind so Sachen, man muss aktiv sein bei dem Ganzen. Und wie gesagt, wir haben 36 Leute. Wie gesagt, das sind Leute dabei, die wussten bis vor kurzem gar nicht, dass es überhaupt Rennpferde gibt. Und die haben wir jetzt drin. Und ich habe auch welche vermittelt. Die haben jetzt zusammen mit Sascha ein eigenes Pferd dort stehen. Die waren bis letztes Jahr nicht ein einziges Mal auf der Rennbahn, haben dann eine 1% Beteiligung bei Galoppclub Deutschland und Galoppgemeinschaft Harzburg gehabt und sind jetzt an einem Pferd beteiligt und sind praktisch jeden Samstag im Stall, früh morgens, obwohl das gar nicht ihre Zeit ist. Und bei Stall Rom ist es halt so, da kommen Leute, da gehen Leute. Ich bin so, ich sag mal, der Turniertrottel, der organisiert alles, tut und macht und all und dran. Und manchmal denke ich auch, boah, Alter, lass mal die Scheiße sein, du hast eigentlich gar keine Zeit dafür und du willst das alles nicht machen. Aber es macht mir Spaß und wenn ich morgen 20 Millionen im Lotto gewinne, will ich immer Pferde haben mit Stall Rom zusammen, weil mir macht es Spaß, mit Leuten gemeinsam was zu machen.
Was heißt Stall Rom? Ist das irgendwie Ronny das ist, möchte?
Nee. Also mein Name wäre mal ganz hinten dran, dann wird der OMR heißen oder sowas. Nee, da muss ich auch wieder sagen, Rennsport ist schon geil. Der Nuri Özdogan von Stall Nummer 7, der hat damals gelesen, dass er eine Besitzergemeinschaft gründen will, hat mich dann angerufen und ich sagte, Ronny, ich kann mich da nicht beteiligen, wir haben ja den eigenen Stall, aber ich kann dir zwei Rennfarben zur Verfügung stellen, den Stallnamen, das kriegst du von mir geschenkt. Dann hat er mir zwei Rennfarben gezeigt, hat gesagt, welche möchtest du haben und dieses Königsblaue sieht natürlich richtig toll aus, dann habe ich gesagt, das möchte ich haben und dann hat er mir das zugeschickt, den Namen umgeschrieben, das sind Leute, die früher in Baden-Baden, also in Iffezheim Pferde hatten, Oliver Post und noch so ein paar andere und ja, so ist das Ganze dann praktisch gekommen und ja, eine Zeit lang haben wir uns die verrückten Römer genannt und dann hat irgendjemand immer gesagt, ihr könnt euch nicht immer verrückt und irre nennen, also um und dran, ihr müsst mal ein bisschen wie heißt das?
Seriös werden, ja,
genau.
Okay.
Genau, ja, aber es ist okay, also es ist, also ich muss immer sagen, also nochmal, eine Besitzergemeinschaft, egal in welcher Größe, wenn die Leute einigermaßen mitspielen, ist eine ganz tolle Sache. Man muss nur, und das habe ich am Anfang verpasst, so ein paar Regeln mal aufstellen. Was ist denn, wenn sich das Pferd verletzt? Was ist mit dem, wenn ein Pferd mal mehr gewinnt, als es überhaupt gekostet hat? War ja letztes Jahr mal der Fall bei Zero Stress gewesen. Was passiert mit dem Gewinnanteil? Und da hat ja nie ein Mensch drüber nachgedacht. Aber es gab jetzt dieses Jahr mal eine Gewinnauszahlung. Die habe ich auch deswegen gemacht, auch hier wieder, um den Düsseldorfer Rennverein zu unterstützen. Die haben so ein Sozialprojekt und ein paar Leute, unter anderem ich, haben dann Geld für dieses Sozialprojekt gespendet, weil damit unterstützen wir ja auch Kinder, die vielleicht im Hospiz sind oder die, was weiß ich, zu uns in den Rennstall kommen, Ponyreiten machen. Und ein paar haben ihren Anteil auch genutzt, um Mitglied im Düsseldorfer Renn- und Reitverein zu werden.
Ich glaube, die Andrea Höngesberg, ist die nicht auch bei euch? Weil die hatte damals, als sie bei uns im Podcast war, das ist aber schon sehr, sehr lange her, ich habe gerade nachgeschaut, Folge Nummer 5 war das, wir sind jetzt schon bei 90 oder irgendwas. Da hat sie irgendwas erzählt, dass sie irgendwo mitgemacht hat, jetzt damals,
genau,
glaube ich, ganz frisch.
Genau, die war jetzt praktisch bis Ende des Jahres dabei gewesen, ist aber, ja, man nennt das heute Neudeutsch Compliance-Gründen ausgeschieden, weil es ist natürlich immer so ein bisschen schwierig für sie als Geschäftsführerin, weil dann kommt dann vielleicht der eine oder andere Trainer und sagt, ja, aber du machst alles für den Stall, weil dein Pferd da steht, allem und dran, und ist dann mit einem weinenden Auge praktisch auch ausgestiegen, aber aber hat ihr Geld wiederum benutzt, also ihren Gewinnanteil, um sich bei einem Rennpferd geht in Rente, also für den Vollblutmarktplatz kommen, hat sie gesagt, pass auf, Ronny, dann schmeißt das Geld da in den Topf rein und dann ist es der Düsseldorfer Reit- und Rennverein, der das Ganze unterstützt. Also das Geld fließt immer wieder in den Rennsport zurück.
Schöne Sache und vor allem dann schön, wenn es noch belohnt wird mit eben solchen Erfolgen wie mit Zero-Stress. Wie ist denn jetzt die richtige Aussprache von diesem Pferd? Ich habe so viele verschiedene Versionen schon gehört. Zero-Stress habe ich schon gehört und Zero-Stress und Zero. Und wie sagst denn du das jetzt? Ich glaube, du sagst Zero-Stress, ne? Und das ist, so muss ich das ab sofort moderieren. Zero-Stress, okay.
Genau. Wenn nicht, muss der Herr Ostermann fragen. Du weißt, wir haben das Pferd ja vom Herrn Ostermann gekauft und das ist ja eigentlich ein Sessel, in dem man sich entspannt zurücksetzen kann, allem und dran. Und das gehe ich mal eher davon aus, dass es eher so ein Deutsch ist, Zero-Stress, anstatt irgendwas anderes bei dem Ganzen. Ne? Und ja, das ist, ein paar nennen ihn auch Moppelchen, aber das finde ich dann wieder nicht so schön, das passt nicht so toll zu einem Rennpferd. Aber nein, es ist wirklich ein Herzenspferd und wir haben da echt einen Glücksgriff mitgetan.
Ja, wie kriegt man denn so einen? Also ich meine, der war ja damals, als ihr den gekauft habt, war der ja schon Gruppe platziert und Listen platziert. Und das war ja ein gutes Pferd. Der stand ja bei Andreas Wöhler und war ein Idlinger und war ja eigentlich ein feines Pferd, ne? Also wie kommt man an so ein Pferd, wie das so einer verkauft wird?
Also, nachdem ich gekauft habe, habe ich erstmal rote Ohren gekriegt. Also, es war so, wir hatten ja Race for Fame gehabt, den haben wir dann in Düsseldorf in Rente geschickt. Alle unsere Pferde sind immer gut untergebracht, das organisiere ich selber oder wir haben jemanden, der die kauft. Dann hatten wir ein Pferd gekauft, der hat sich 5 Tage, nachdem wir gekauft haben, so schwer verletzt, dass er sich, dass er nicht mehr rennfähig war, haben wir dann operiert und den habe ich praktisch in die Lüneburger Heide verschenkt. Und dann habe ich nach einem Pferd gesucht. Und dann sagte mir der Klaus Willens, Mensch, da sind ein paar Pferde von Ittlingen auf dem Markt, die sind Auktion. Da habe ich dann den Ostermann angerufen, mit dem ich, ich habe mal ein Rennen für ihn geritten und auch gewonnen. Und da habe ich einen Mensch, Herr Ostermann, da die und die, ja, Lütke sind verkauft, da wir haben noch 2 andere. Und dann hat er eine Stute, ja, die wäre gut für die Zucht. Er sagt, Zucht ist uns, dann haben wir den. Ja, dann habe ich gesagt, naja, dann werde ich nicht bezahlen können. Und dann hat er gesagt, ja, was können Sie denn ausgeben? Dann habe ich eine Summe genannt und dann habe ich meinen Trainer angerufen und gesagt, wir können den haben. Er sagt, aber ohne Mehrwertsteuer. Da habe ich Herrn Ostermann wieder angerufen und sagte, ja, Herr Lütke, wir sind ein Gewerbebetrieb. Und ja, Herr Lütke, ich habe Ihnen das versprochen. Und dann habe ich einen Sascha wieder angerufen und gesagt, wir können den haben. Ja, aber nur aus dem Gewinn. Ne? Also Teil, voll. Und ich wieder in der Ostermann angerufen und gesagt, Herr Lütke, Sie sind ein schwieriger Geschäftspartner, aber mit Ihnen komme ich klar. Und dann hat der Ostermann uns das Pferd für einen relativ guten Kurs verkauft, weil er auch gesagt hat, Herr Lütke, ich weiß, dass Sie sich drum kümmern. Und der bei Ihnen in guten Händen ist. So, und dann habe ich diese Botschaft verbreitet, wir haben Zero Stress gekauft, ganz tolles Pferd, Gruppe und Listen platziert. Und dann kriegte ich die ersten Anrufe, du hast was gemacht? Wir haben Zero Stress gekauft. Bist du bescheuert? Weser, bist du bescheuert? Gruppe und Listen platziert. Ja, der hat ja früher komplett den Führing auseinandergenommen. Der war bei Wöhle auch immer der Liebling im Stall, nur auf der Rennbahn nicht. Der soll angeblich, sag mal, stille Post, ob es wirklich so war, morgens vor dem Rennen noch ruhig galoppiert sein, mit dem Einzeltransport zum Rennen hin. Und dann hat er den Führing auseinandergenommen, geschlagen, gestiegen, die Führerin zur Seite geschubst und allem und dran. Und dann stand ich da erstmal mit meinen roten Ohren und dachte, okay, dann habe ich den abgeholt, total lieb. Wir haben den nach Mühlheim zur Rennbahn mitgenommen, weil ich damals noch ein Pferd abgeholt habe nach dem Rennen. Ja, und dann war er bei uns, jetzt reitet er bei uns, geht er viel im Wald und jetzt wissen wir auch so ungefähr, wie wir den packen. Ich führe den meistens selber, so als Vertrauensperson oder Freier, auch eine ehemalige von der Recke Angestellte, hat ihn dann auch in Longchamp geführt und wir haben jetzt eine besondere Maske für ihn, so eine Liquid Titanium Maske, die so ein bisschen beruhigt, aber bei ihm ist total wichtig, er braucht Menschen, die ihn lieben und der ist einfach Zucker. Also bei uns kann jeder hinkommen und das ist eigentlich unser Herzensbrecher, wenn wir Leute einen neuen Rennstall haben wollen, dann müssen wir den einmal zu Zero Stress hinschicken und der schmust mit allen, der schmust mit dem Hund von meiner Freundin, der schmust mit anderen Pferden und es ist so ein tolles Pferd vom Charakter her. Die ersten Starts ist er mal gerne Zweiter geworden, hat nie so richtig durchgezogen und jetzt hat er so echt so eine Kämpfernatur entwickelt. Er hat ja in Paris gewonnen, hat Freier ihn geführt. Ich sage, oh, wir sind Zweiter. Wir haben uns gefreut wie die Schneekönige und da kamen die Franzosen und sagten, nein, ihr seid nicht Zweiter. Ich gucke die Sache, hä? Nein, ihr habt gewonnen. Und er, also genau auf der Linie hatte das Bartha vorne gehabt. Und das gleiche ja am Baden-Baden, wo er gekämpft hat, die ganze Zielgerade runter. Also da kommen jetzt noch die Tränen gerade so, um das alles so nachzuvollziehen, was da so alles passiert ist.
Ja, das ist so der Wunsch von vielen Leuten, überhaupt mal in Baden auf dem Treppchen zu stehen. Und wenn es dann halt noch so ein Grupperennen ist, wo dann noch die Nationalhymne und alles, das ist und dann noch die goldene Peitsche, das ist ja so der Ehrenpreis, den eigentlich jeder in Deutschland will. Ne? Das ist immer so, wenn du fragst, was willst du mal gewinnen? Hatten wir gerade im letzten Podcast auch, hat ja Erika Meder auch gesagt, ja, Derby ist klar. Aber goldene Peitsche halt, ne? Das will man haben.
Genau, das ist der Peter Lautner, also der Vorgänger vom Sascha Smützig, bei dem ich ja früher auch als Amateur angefangen habe, weil Bruder seine Lehre gemacht hat. Der hat gesagt, Ronny, das war immer eins der Rennen, die ich gewinnen wollte. Natürlich Derby, klar, aber sagt er, selbst der große Preis von Baden wäre nicht so wie die goldene Peitsche, weil die hat ja nicht nur deutschlandweit, sondern auch europaweit einen Ruf. Und dieser Ehrenpreis an sich, den hatte ich zuletzt noch zu Hause wegen dem Gravieren. Diese, keine Ahnung, wie lang die ist, 1,20 Meter oder irgendwas in der Länge. Peitsche mit eingravierten Namen aller Sieger, all drum und dran. Das ist schon was ganz Tolles. Das ist was anderes als so ein Pokal, den man sich irgendwo dahinstellt. Das ist was ganz, ganz, ganz Tolles. Und ich weiß noch früher als Hindernisreiter, wenn ich mal nach Baden-Baden gekommen bin, oder weil die goldene Peitsche, und dann steht man ehrfürchtig vor diesem Teil, also man dran und sagt, ja, da wirst du nie irgendwas mit zu tun haben. Und dann ist man in Baden-Baden auf der Tribüne, guckt das Rennen zu und gewinnt dieses Rennen mit... Ja, mit allen Höhen und Tiefen, mit Protest und allem und dran und sowas alles. Und
ja, da gab es dann noch richtig Palaver danach. Ich weiß es ja, ich habe das Ding ja moderiert an dem Tag. Und also das war erstmal so, dass die Zweitplatzierten oder Besitzer des zweitplatzierten Pferdes hat erstmal Protest eingelegt. Ne? Also jetzt muss man nochmal ein bisschen erklären. Für diejenigen, wir haben ja auch ein paar, Gott sei Dank, neue Zuhörer immer wieder, die im Rennsport nicht so viel zu tun haben. Also man kann, also die Rennleitung guckt sich das Rennen eh an und dann kann die natürlich auch Protest einlegen oder Überprüfung. Und wenn die da irgendwas gesehen haben, dann kann es sein, dass ein Pferd disqualifiziert wird. So, jetzt kann es aber auch sein, wenn die Rennleitung im ersten Schritt da nichts sieht oder sagt, das war ja nicht schlimm genug, dass dann der Besitzer oder Trainer oder wer auch immer vom Pferd, was dahinter ist, dann selber Protest einlegt und sagt, Moment, die haben mich ja behindert. Das haben jetzt die Besitzer von diesem zweitplatzierten Pferd von Extra gemacht. Und dann habt ihr beim ersten, also die Rennleitung hat sich das nochmal angeschaut und hat dann aber gesagt, nö, das passt jetzt so, also das, da müssen wir jetzt nichts machen, wird nicht disqualifiziert. Und dann haben die Besitzer aber nochmal Berufung eingelegt und dann ist es vom Renngericht sogar gelandet, so richtig, ne? Also höchste Instanz, die wir so haben, ne?
Genau, ne? Also das war direkt nach dem Rennen kam auch die Sirene und ich habe mir das Rennen auch angeguckt und ich muss auch fairer halberweise sagen, wenn es gegen uns entschieden gewesen wäre, dann hätte ich auch damit leben können. Wäre nicht schön gewesen, aber er ist halt rübergelaufen. Er ist an dem Tag ohne die Seitenbänder gelaufen und er hat so ein bisschen die Anlehnung gesorgt, aber hat nie das andere Pferd berührt. Aber man kann natürlich immer sagen, ja, aber es hat das andere Pferd doch irritiert. Es dauerte ja so, weiß ich nicht, gefühlt war es mindestens 5 Stunden gewesen. Wahrscheinlich war es nur eher 5 oder 10 Minuten. Bis wir das dann im Absattelring dann durch hatten, das Rennen, und dann fiel schon mal der erste Stein. Aber ich hatte schon im Kopf, das geht bestimmt noch vor das Renngericht. Und ich verstehe auch die Besitzer des zweitplatzierten Pferdes. Das ist eine Stute. Wenn sie ein Grupperennen gewinnt, ist der Zuchtwert mal ganz anders bei dem ganzen Halt. Ich muss im Endeffekt aber auch sagen, der Trainer von Extra hat direkt zu Sascha gesagt, er sieht keinen Grund, dass wir das Rennen abgenommen kriegen. Und der Besitzer von Extra hat uns im Nachhinein auch noch gratuliert, nachdem es endgültig vor Renngericht entschieden war. Also auch da muss man immer sagen, es ist Sport, man muss fair zueinander sein. Jeder hat natürlich die Möglichkeit, mal einen Protest oder auch vors Renngericht zu gehen, aber man muss sich nachher immer die Hände schütteln können.
Ja, also es war sehr fair und vor allem, es war ja wirklich ein bisschen eine strittige Sache, denn es gab ja eine Änderung in dieser sogenannten Rennordnung und nach der alten Rennordnung wärt ihr ja auch disqualifiziert worden. Nach der alten Rennordnung, da war es ja so, wenn die Rennleitung sagt, hätte sein können, dass der gewinnt, ja, der andere, dann wärt ihr raus gewesen. Und die neue Rennordnung, die sagt aber nee, die Rennleitung muss überzeugt sein davon, dass das andere Pferd gewinnt. Also ohne Wenn und Aber, wenn es die Behinderung nicht gegeben hätte, dann hätte Extra gewonnen, wenn das so gewesen wäre. Aber also von dem her bisschen Glück gehabt, dass die Rennordnung da auch nochmal geändert wurde. Ne?
Ja, das habe ich natürlich wochenlang vorher alles geplant. Ich habe vorher mal gesagt, ihr müsst jetzt mal die Rennordnung ändern, weil wir wissen jetzt nicht, wie es auf der langen Zielgerade ist. Nein, also nochmal, es geht immer darum, man muss sportlich fair sein. Ja. Es waren natürlich dann auch ein paar Leute, die gesagt haben, ja, aber der Besitzer, wie kann er denn sowas machen? Also der die Anja Wilde und ihr Mann, wie können wir sowas machen? Und ich habe mal gesagt, nein, das ist völlig korrekt, was die machen. Das ist etwas, was ich als Sportler halt sehe. Man kann jetzt Pech haben. Es ist beim Fußball genauso. Ich komme mit der Hand aus Versehen gegen den Ball, aber meine Hand hat da nichts zu suchen, ob ich das jetzt mit Absicht gemacht habe oder nicht. Und da habe ich den Leuten mal gesagt, wenn es so ist, dass wir disqualifiziert werden, ist es doof. Aber ich habe ja das Bild gehabt, wo ich praktisch mit der Siegerehrung bin. Das konnte mir jetzt keiner nehmen. Deswegen muss ich immer sagen, man muss da auch fair bleiben bei solchen Sachen dann halt. Und dann sind halt manche Entscheidungen, die sind halt strittig. Deswegen habe ich so eine Entscheidung damals, die ja über, wie lange ging das? 3 Jahre damals mit Jim the Secret damals, glaube ich, bis das in alle Instanzen durchgegangen ist und hin und her. Und da muss ich immer sagen, nee, man muss fair bleiben bei dem Ganzen halt, aber man soll auch irgendwann mal Ruhe geben. Ne? Und das war jetzt fair. Und als Extra dann danach in Frankreich gewonnen hat, die hatten Gruppe 3 gewonnen, habe ich dem Joachim Wilde eine SMS geschickt und ihn zu dem Sieg gratuliert. Und auch das gehört für mich zur sportlichen Fairness.
Ja, das sind auch nette Leute, muss man ja auch dazu sagen. Und kann man natürlich verstehen, da ging es ja auch um viel. Aber das heißt, jetzt habe ich immer noch nicht ganz geblickt, ob die Peitsche jetzt, ob du jetzt endlich jemand gefunden hast, der dir dein Ding da graviert oder nicht. Also steht da jetzt der Name jetzt drauf oder bist du immer noch?
Steht nicht drauf. Sascha muss dieses Jahr mit nach Baden-Baden nehmen, den Juwelier nochmal fragen, ob er das gravieren kann, weil der Juwelier in Düsseldorf, der hat mir das erklärt, wahrscheinlich, sagt er, haben die so ein langes Blech, da gravieren die alles drauf und wickeln dieses Blech nachher um die Peitsche drumherum, weil er sagt, das ist so exakt graviert, dass er sich nicht vorstellen kann, dass das jemand freihändig gemacht hat, weil die Peitsche ist ja nun mal halt rund und du müsstest das freihändig gravieren, du kannst sie nirgendwo einspannen, also rund dran, das ist wahrscheinlich anders gemacht worden und er würde das ungern machen mit dem Ergebnis, dass es nachher nicht tipptopp aussieht, also auch da muss man halt sagen, wenn man da Experten dran lässt, ist es auch gut und Sascha nimmt sie dieses Jahr mit nach Baden-Baden und ja, auch das ist eine Sache, ich habe mich nachher bei den Casino Baden-Baden bedankt, dass wir diesen Ehrenpreis gekriegt haben und wir sind von Stall Rom eingeladen worden ins Casino Baden-Baden mit freiem Eintritt und uns einen schönen Abend dazu machen. Also auch das gehört dazu, dass man vielleicht mit den Sponsoren mal sagt, danke, dass ihr ein Rennen gesponsert habt und es ist völlig uninteressant, ob Ausgleich 4 oder Gruppe 1, sich auch einfach mal bei den Sponsoren zu bedanken. Auch das gehört mit dazu, dass wir diesen Rennsport erhalten.
Treuer Partner auch Casino Baden-Baden. Aber jetzt schicke ich dir nachher mal die Nummer von der Selina Zindler. Ich weiß nicht, ob du die kennst von Baden Galopp, weil ich weiß nämlich, dass diejenige die ist, die Peitschen immer zum Gravieren gebracht hat früher. Also von dem her, dann könnt ihr euch das nämlich sparen, die Peitsche da einmal rumzufahren, wenn da am Ende auch irgendwas rauskommt, dass das nicht geht. Aber das wird schon hinhauen und da haben wir dann unseren Vollhorst-Service-Auftrag auch noch erfüllt, oder? Das ist doch gut.
Sehr gut.
Ja. So, was arbeitest du denn jetzt eigentlich? Das habe ich auch noch nicht ganz verstanden. Ich weiß, hast du mal irgendwie was auch mit Fahrschule und LKWs und was weiß ich was, aber du warst jetzt nie irgendwie Pferdetransporteur oder irgend sowas oder hast das auch nebenher gemacht?
Das habe ich nebenbei gemacht. Ja, ich habe damals bei Stinshoff noch, als sie in Dortmund waren, habe ich Pferde gefahren und ich kann dir sagen, Frauen waren noch nie so besorgt um mich, als ich Hindernisrennen geritten bin und Pferde gefahren bin, weil die sind dann nach Berlin mit dem LKW gefahren, mit mir. Und wenn ich dann gefallen wäre, schwer auf den Keks, wären sie nicht mehr nach Hause gekommen. Deswegen waren sie immer sehr besorgt, dass ich bessere Pferde reite. Ich habe lange Zeit eine Fahrschule gehabt, habe vor 5 oder 6 Jahren ein Angebot gekriegt, Fuhrparkmanager bei einer kleines mittelständisches Unternehmen, damals mit 50 Fahrzeugen, ist dann irgendwann mal auf 160 und mittlerweile 300 Fahrzeuge gewachsen. Ich habe dann aber letztes Jahr gewechselt, bin jetzt Fleet-Koordinator für die 3M Healthcare. Betreue jetzt aktuell so über 400 Autos und habe mir jetzt, weil ich natürlich große Fresse hatte, weil mein Chef mich gefragt hat, oh, kannst du vielleicht Frankreich noch temporär mitmachen und übergangsweise, ja, kein Problem. Ich habe auch ganz vergessen, dass die Franzosen so eher gar kein Englisch sprechen und ich jetzt gerade alles mit Google Übersetzer versuche zu übersetzen und habe eine Ansprechperson, die wirklich auch Englisch spricht. Mein Englisch ist so leidlich okay, kann ich mit klarkommen, aber gerade jetzt die ganzen Feinheiten, allem dran ist ein bisschen schwieriger. Und da sitze ich eigentlich hauptsächlich im Büro, habe keine operativen Sachen mehr, sondern eher organisatorisch solche Sachen dann zu machen. Aber ich habe da auch die Möglichkeit, wenn ich jetzt Bock habe, was ich während der Woche morgens um 6 oder 7 Uhr reiten zu gehen, dann gehe ich halt um 6 oder 7 Uhr reiten. Und
das also das machst du immer noch komplett? Du bist morgens in der Arbeit auch noch, wenn du Bock drauf hast, mit dabei?
Genau, also ich bin hauptsächlich immer samstags da. Bei Sascha reite mal ein oder zwei Pferde durch den Wald. Wenn mal neue Amateure kommen, dann nehme ich die so ein bisschen an die Hand. Wir haben jetzt wieder eine neue Amateurin, die Julia Hermanns, die ist eigentlich Richterin, hatte vor langer Zeit auch bei der Erika Meder geritten und so nach Kinderzeit und allem und dran wollte sie gerne wieder ausreiten, hatte dann gefragt, ob sie bei uns mit ausreiten könnte und dann habe ich sie ein paar Mal mit in den Wald genommen, das erste Mal mit auf der Bahn und habe ihr das so gezeigt und naja, sie hatte mich dann gefragt, ob sie mit ausreiten könnte, dann hatte mich jemand angeschrieben, er möchte seiner Frau doch zum Geburtstag so eine Beteiligung an so einem Rennpferd schenken und ja, sage ich, ja, auch mit ihm gequatscht, auch total netter Kerl und dann sage ich zu Julia, ich sage, kennst du eigentlich Michael Hermanns? Ja, das ist mein Mann. Ich sage, oh scheiße, jetzt habe ich das Geburtstagsgeschenk verraten. aber die ist jetzt auch fast jeden Freitag, Samstag da und mit ihr fahre ich jetzt nach Newmarket hin. Sie macht da einen Kurs bei der British Racing School mit und ich gehe dann Freunde besuchen, Ricky und Katja Morse, die haben früher bei Uwe Stoltefuß auch gearbeitet, gehe dann morgens, wenn es klappt, mit in Newmarket reiten bei einem kleineren Trainer, Tony Carson, Sohn von Willie Carson, einer der Top-Jockeys in England früher gewesen und gehe da ein bisschen Golf spielen und würde ich dann so 5 Tage so ein bisschen ja, mal wieder ein bisschen was anderes sehen bei dem Ganzen. Ne? Und ja, das ist eigentlich so also mein Hauptjob. Ja, Pferde, ja, ich fahre immer noch Pferde zwischendurch mal. Wenn es dann Zero Stress ist, fahre ich den meistens selber und nehme dann immer noch mal ein oder zwei Pferde von Sascha da mit. Und mir macht das auch immer Spaß und ich freue mich auch immer total, wenn ich da irgendwie, ja, ich sag jetzt mal, bei dem normalen Bodenpersonalwesen, und das meine ich nicht böse, sondern ich bin mit diesen Leuten lieber zusammen als mit so manchen Leuten, die viel Geld in der Tasche haben.
Gibt auch nette, reiche Leute.
Nein, also das ohne Zweifel allem und dran. Nein, also deswegen, aber es kommt immer so ein bisschen drauf an, ja. Wer es ist, aber ich mag das halt, ich bin da relativ bodenständig bei solchen Sachen und ich schlafe auch im Boxendorf in Baden-Baden. Ich könnte, wenn ich wollte, auch in einem besseren Hotel schlafen, aber ich finde es schöner, morgens direkt bei den Pferden zu sein, helfe den Leuten morgens die Pferde zu führen und zu putzen und das macht mir eigentlich auch Spaß, das ist immer noch so für mich das Wichtige. Ich will ja beim Pferd sein.
Ja, das merkt man dir auch an, dass du da nah dran bist irgendwie, was das angeht. Wie alt bist du denn jetzt eigentlich?
Ende des Monats werde ich 55.
Oh, wann denn genau? Dass wir dir gratulieren können noch rechtzeitig.
31.3.
Eieiei, da hat Tim Raue übrigens auch Geburtstag. Da bin ich ja großer Fan, der Koch da, der im Fernsehen auch ist aus Berlin. Ah, okay. Der wird 50 am 31. Okay. Siehst du mal, also alles.
Ja, also dann werde ich wieder zu den Ursprung meiner Rennen zurückkommen. Einer der ersten Rennen, die ich geritten habe, war in Sohnsbeck. Und am 31. Rennen sind Rennen in Sohnsbeck und ich hoffe, dass die Galopprennen dort auch stattfinden. Eine wunderschöne kleine Bahn, ganz toll und ich freue mich auch da wieder hinzugehen. Ich war letztes Jahr, war ich da gewesen mit Kiki, da waren ganz viele aus Mühlheim da gewesen, mit einem Pimms-Stand übrigens,
oh, also, okay.
Den es ja sonst nur Baden-Baden gibt. Mhm. Und ganz toller Event, volle Bahn und die machen dort auch alles für Pferde und Reiter allem und dran und das ist ja auch das Nächste, was so traurig ist, dass diese ganzen kleinen Bahnen weggefallen sind. Früher ist man im Südwesten gefahren, da gab es mal mindestens 10 Bahnen und dann bist du im Norden hochgefahren, da gab es auch 10 Bahnen und selbst hier rund um Dortmund gab es ja immer 5, 6 kleine Bahnen, wo die Pferde früher laufen konnten und die gibt es heute alle gar nicht mehr.
Ja, das ist, mittlerweile musst du um jede Bahn froh sein, die es noch gibt irgendwie, ne? Aber ich mag diese kleinen Bahnen auch, ich finde auch den Südwesten so total geil, also ich mache das auch immer deshalb gern, weil die sind meistens dann irgendwie rund ums Saarland verteilt alle und da haben wir im Gestüt unsere Pferde stehen und das kannst du dann halt auch schön verbinden, aber ich finde irgendwie, das ist schon cool, die Leute geben sich da alle Mühe, so viel Ehrenamtliche auch und das Essen ist auch immer super auf den kleinen Bahnen, ich finde das. Aber Sohnsbeck war ich noch nie. Ist das Sandbahn auch oder haben die eine richtige Grasbahn?
Nee, die haben, ich glaube, das ist eine Sandbahn da. Da sind ja auch Traber da. Also da ist wirklich alles Traber, dann Trabreiten, Kinder, Ponytraben, all drum und dran. Ist schon ganz cool da. Ja, und wo du sagst, so Saarland, ich war ja oft auch früher so im Südwesten gewesen, ist ja heute verjährt, heute gehört aber zu. Es war ja immer einen Tag vorher eine Party gewesen, egal wo du warst, im Webenheim, Honsrad, egal. Da gab es noch keine Alkoholkontrollen und das war so toll gewesen. Also bei den heutigen Trainern, Matthias Schwinn, Uwe Schwinn, konnte ich dann schlafen. Es gab immer irgendjemand, der dem Bett angeboten hat, alle und dran. Und ich bin mit Michael Rosport noch ganz gut verbunden, so aus meiner aktiven Zeit. Da fahre ich dann schon mal hin. Und ich fand den Südwesten immer ganz toll. Also ich habe auch viele Rennen dort geritten, einige gewonnen dann halt auch. Da gab es halt auch viele Hindernisrennen auch noch zu dem Zeitpunkt. Und deswegen ist es so schade, dass es alles so vernachlässigt wird, aber es sind halt auch nicht mehr die Anzahl der Starter. Ne? Wenn so ein Rennverein dann nur 4 Starter in so einem Galopprennen hat, dann sagen die einfach, wir machen es nicht mehr, da ist der Aufwand zu groß.
Gut, Honsrad hat die Party im Anschluss jetzt, also nicht mehr, wie du sagst, nicht mehr vorher, sondern die gibt es dann halt danach. Und Hindernisrennen gibt es auch, das ist ja eigentlich deine Bahn dann.
Ja, aber das war ja das Wichtige, dass du vor dem Hindernisrennen schon mal getrunken hast, damit du am nächsten Tag Strom hattest bei dem Ganzen. Dann. Nein, aber das ist auch okay so. Es soll ja auch gar nicht mehr so sein, dass die Leute im Nachhinein betrachtet, war es natürlich sehr fahrlässig gewesen. Aber ja, das war früher mal andere Zeiten gewesen. Aber gerade solche so Bahnen wie Honsrad, sehe jetzt, die machen jetzt auch diesen Rennreiterlehrgang. Die sind da so, die machen so viele Sachen bei dem Ganzen dann halt. Und das ist auch stark. Und auch was Klaus Willem jetzt in 2 Brücken macht, wieder die Bahn aufbelebt und. Wie gesagt, es fehlen halt leider Gottes viele Bahnen. Eine der besten Bahnen, die ich kannte, war Hersberg. Hersberg kennst du nicht, ne?
Nee, habe ich auch noch nie gehört, ehrlich gesagt.
Hersberg war 1200 Meter gerade Bahn nach. Du durftest aber nach dem Ziel musstest du direkt scharf rechts abbiegen, weil geradeaus ging es auf dem Parkplatz so nach, sag mal, 150, 200 Metern. Okay. Und nach rechts abgebogen musstest du aber auch nach 200 Metern anhalten, weil dann bist du mitten im Wald gewesen über so einen Wald drüber hinaus. Aber da sind gute Pferde gelaufen. Da habe ich damals mal eingeritten für Uwe Schwinn, schwarzer Buggy. Der hat danach einen Ausgleich 2 in Neuss mit meinem Bruder gewonnen.
Oh, okay.
Also im Laufe der Saison. Also da waren schon gute Pferde unterwegs gewesen.
Du, wir müssen mal zu den Kategorien kommen. Wir verquatschen uns hier schon völlig. Ja. Wir reden schon 3/4 Stunde, ja, und haben noch nicht eine Kategorie abgefrühstückt. Mit was fangen wir an? Ich habe bei schönster Moment habe ich jetzt ein bisschen Angst, dass ich da schon wieder die wichtigen Dinge vorab genommen habe. Aber wir versuchen es mal.
Der schönste Moment.
Das schreit ja jetzt fast danach, als wenn du mir da jetzt schon wieder die Zero-Stress-Geschichte um die Ohren haust. Aber ich bin gespannt.
Ja, natürlich Zero-Stress, was ganz Besonderes gewesen. Aber für mich persönlich mein Traumrennen war immer, das große Rennen in Gelsenkirchen zu gewinnen. 6800 Meter Jagdrennen mit Amelung war damals ja auch schwierig zu reiten, weil der sehr stark gepult hat. Und das Rennen habe ich mit Kampfkopf im Ziel gewonnen. Das war immer mein Traumrennen, was ich gewinnen wollte. War nur für Amateure, für Gentry-Reiten. Und nach dem Rennen kommt dann Peter Remmer zu mir, der Eisenarm, und sagt: Ronny, ich habe noch keinen Hindernisjockey gewesen, der so einen Endkampf reitet nach 6800 Meter. Und dann war ich nochmal 3,50 Meter größer als vorher bei dem ganzen Halb. Und da muss ich sagen, das war so, für mich als Reiter hat das sogar das getoppt, dass ich in Baden-Baden mal Rennen gewonnen habe. Und da muss ich mal sagen, das ist für mich als Reiter so das schönste Rennen gewesen, was ich jemals gewonnen habe.
Wir kommen zum peinlichsten Moment.
Der peinlichste Moment.
Ja, das Schlimme ist ja, dass mir eigentlich nie irgendwas peinlich ist. Deswegen musste ich ja lange überlegen über das Ganze dann. Aber was mir peinlich war, ich habe damals für Heinz Jentsch, 30-facher Champion, glaube ich, sein eigenes Pferd Lustrino in Krefeld geritten, und ich konnte immer so schön am langen Zügel reiten und die Pferde springen lassen. Nur Lustrino hat an dem Tag keine Lust, den zweiten Sprung auch noch zu nehmen, und dann ist er mir rechts weggebrochen, und ich musste dann Heinz Jentsch anrufen, ihm das erklären. Das war übrigens mein letzter Ritt für ihn gewesen. Und das war dann ein nicht so ganz schöner Moment in meinem Leben. Hat mich auch lange beschäftigt.
Aber du kannst jetzt trotzdem noch durchschlafen und hast keine schweißgebadeten Nächte dadurch jetzt bis heute noch.
Ja, ich müsste mal meinen Psychologen fragen, ob es vielleicht daran liegt, dass ich nachts nicht durchschlafen kann.
Vielleicht ist das das alte Trauma. So, ja, jetzt genau. Haben wir die Charity-Wette noch. Das trifft sich ganz gut, weil du ja vorhin schon gesagt hast, dass du einer bist, der ganz gerne mal auch denjenigen hilft, die es nicht so gut haben. Kinderhospiz hast du schon angesprochen und so weiter und so fort. Wir müssen natürlich erstmal den Jingle spielen. Ordnung muss hier sein.
Die Charity-Wette.
Apropos Ordnung muss sein, warst du nicht mal auch bei der Bundeswehr? Das ist doch, das musst du doch auch eingetrichtert bekommen haben, dass hier alles pünktlich und was weiß ich was, oder? Oder?
Ja, ich war 4 Jahre bei der Bundeswehr. Es hat mich auch geprägt. Ich war nachher in der Sportschule der Bundeswehr, aber ich weiß noch, in der Grundausbildung, da war ich einmal zu spät. Ich war immer zu spät. Ich war war chronisch unpünktlich und dann war es dann auch so, dass ich zum Zapfenstreich nicht in der Kaserne war. Montags morgens hieß es dann, Schütze Lüttke vortreten, wo waren sie denn um 22 Uhr? Ich sagte, ja, der Zug hatte Verspätung, kann ich nichts für. Und dann sagte der Spieß damals, was machen Sie denn nächstes Wochenende? Ich sagte, da bin ich mit meiner Freundin verabredet. Ich sagte, sie nicht. Das danach auch Manöver und da war ich dann 4 Wochen nicht zu Hause. Und seitdem bin ich eigentlich sehr, sehr, sehr pünktlich. Ich lege da auch sehr viel Wert drauf. Es ist ein Zeichen der Unhöflichkeit und man klaut anderen Leuten jetzt Zeit. Also das war ja, wir beide haben ja auch kurz vorher nochmal geschrieben, pass auf, ich kann auch vorher all drum und dran und so weiter alles. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn jemand ohne Grund, vor allen Dingen heute im Zeitalter von Handy, einfach unpünktlich ist. Natürlich kann man im Stau stecken, kann alles passieren, aber es gibt Leute, die chronisch unpünktlich sind und ja, da lege ich sehr viel Wert drauf.
Ja, wenn du tatsächlich unseren Podcast ein paar Mal verfolgt hast, wie du es gesagt hast, dann weißt du ja, dass ich normalerweise einer bin, der immer unpünktlich ist, aber bei dir habe ich mir echt Mühe gegeben, dass das irgendwie hier alles in Time passiert.
Deswegen habe ich dich ja auch vorher angeschrieben.
Ach so, oh, okay. Na gut. So, also Bundeswehr haben wir jetzt auch abgehakt. Ich habe ja alle meine Themen, die ich mir ja aufgeschrieben habe, die habe ich hier jetzt echt schön. Das ist sehr gut. Also Charity-Wette, gut. Wir machen das Ganze für den Hand-in-Hand-Cup. Das ist das größte Charity-Fußballturnier Nordrhein-Westfalens. Da fragen sich die Leute jetzt, was hat Fußball und überhaupt mit Charity zu tun? Nein, die spenden ihr ganzes Geld an kranke Kinder, Kinderkrebsklinik, Kinderhospiz. Ich finde das eine tolle Geschichte und für deren großen Pott ist das, was wir hier erspielen. 100 Euro gibt es von pferdewetten.de. Entweder 50 Sieg oder und 50 Platz oder 100 Sieg. Und wenn die Wette dann drin ist, dann geht der ganze Gewinn da an einen guten Zweck. Hast du dir schon Rennen ausgesucht?
Ja, und da bin ich natürlich jetzt auch ein bisschen parteiisch. Da weiß ich jetzt natürlich nicht so genau, ob wir den großen Gewinn damit machen. Ich hoffe es natürlich. Es geht natürlich um den Preis der Diana, der in Düsseldorf gelaufen wird, meiner Heimatbahn.
Ja.
Dann geht es um Night Dance Julia, die auch gegenüber von Zero Stress steht, die ich auch regelmäßig mit Ohren fütter und auch ja, ist so mein Lieblingsbesitzer Oliver Engel, der jetzt auch geholfen hat, bei uns die Tore mit anzustreichen. Und da bin ich so ein bisschen parteiisch natürlich und sage, ich würde sie jetzt eigentlich lieber 100 Euro Platz wetten, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie gewinnt, ist natürlich schwierig, aber dann würde ich wenigstens 50-50 wetten, weil ich hoffe natürlich, dass die steht, glaube ich, bei einer Quote von 1.000 für den Sieg und, glaube ich, 400 oder sowas für Platz. Wenn sie dann wenigstens unter die ersten drei läuft, wäre das ja schon ein Riesenerfolg und würde natürlich auch zugutekommen. Und der Deal ist, das habe ich auch mit Herrn Ostermann letztes Jahr gehabt, wer vor wem in der goldenen Peitsche, habe ich 100 Euro für den Trainer- und Jockeyverband gespendet und noch eine Mitbesitzerin auch nochmal 50 Euro reingeschmissen. Und ich würde in dem Fall auf jeden Fall, egal ob wir gewinnen oder auch nicht, 100 Euro für dieses Kinderhospiz dann oder für diese Stiftung dort spenden.
Oh, das ist ein sehr feiner Zug. Also ich könnte dir jetzt auch anbieten, wenn du willst, kannst du auch 100 Platz machen. Die steht normalerweise 1000 Sieg, also für 10 und 208 Platz. Ich biete dir jetzt mal an, dass wir den Platz einfach verdoppeln, dass wir da einfach 416 geben statt 208 und dass du, wenn du willst, auch 100 Platz wetten darfst. Das würde ich dir jetzt mal anbieten. Also
dann machen wir gerne 100 Euro Platz. Und von dir möchte ich gerne die Daten haben, also die Kontodaten. Und ich würde dann 100 Euro sofort überweisen, weil mir sind die Sachen auch wichtig, Leute zu unterstützen oder Menschen zu unterstützen, die es vielleicht ein bisschen nötiger haben als ich.
Das ist total fair und das passt eigentlich ganz gut, dass du das gerade im Preis der Diana machst. Favoritin ist ja Chagara und wir hatten ja damals den Moritz Becher bei uns im Interview und der hatte damals auch Chagara gewettet in Baden-Baden und hat gesagt, und wenn Chagara gewinnt, dann gibt er da auch nochmal, ich glaube 50 oder 100 Euro, wettet er die auch nochmal Sieg und musste dann auch an den Hand-in-Hand-Cup nochmal aus eigener Tasche, glaube ich, nur irgendwie 400 Euro oder irgendwas oder 600 zahlen. Fand ich auch cool. Also von dem her ganz lieben Dank dir für deine Spende. Und die Wette ist so angenommen. Ich schreibe das jetzt mal gleich hier den Buchmachern, dass die da mal ausnahmsweise das Doppelte an Platz raushauen, dass man auch nur Platz wetten kann und alles. Das kriegen wir schon hin. So, jetzt müssen wir aber nochmal drüber sprechen, was jetzt mit eurem Star da los ist. Also Zero Stress. Ich habe es mal nachgeguckt. Genannt ist der das nächste Mal, so ziemlich genau in einem Monat. 14. April, Düsseldorf, genau. Frühjahrsmeile. Das ist so Gruppe 3. Da ist schon einer mit Reiter angegeben. Das habe ich jetzt einen Monat vorher auch noch nicht gesehen. Muhalif.
Ja, das ist, glaube ich, der von Hofer, ne?
Nee, das ist der Nedo Rostek, Muhalif.
Okay, ja, ich hatte gesehen. Gut. Ja, also wir laufen jetzt in der Kalbmeile. Wir haben natürlich in Anführungsstrichen das Pech. Wir haben das Handicap in Frankreich gewonnen. Dann haben wir die Goldene Peitsche gewonnen. Der steht jetzt in Frankreich im Klasse 1 und mit 62, 63 Kilo. Sascha hatte schon Klasse 1 für ihn rausgesucht. 100.000 Euro Gesamtdotierung. Wären wir auch gern gelaufen, aber der hat 63 Kilo gehabt. Und dann habe ich mit ihm gesprochen. Er ist auch letztes Jahr da gelaufen, hat Enki ihn geritten. Hat damals auch selbstkritisch gesagt, Mensch, den habe ich scheiße geritten. Er hätte auch Vierter oder Fünfter werden können. Wir hätten nicht gewonnen gegen die vorderen Pferde, aber wir wären Vierter, Fünfter gewesen. Und wir wollen jetzt für ihn einen Start haben, dass er mal ein bisschen Luft holen kann. Und dafür müssen wir jetzt nicht nach Frankreich fahren. Auch das ist jetzt ja so ein bisschen Event-Charakter. Ich habe ja schon Tische reserviert im Restaurant im Grafengrün bei uns. Da wird dann vorher gefrühstückt. Wenn alles gut geht, gehen wir einen Tag vorher feiern. Ich hoffe, dass die Leute da nicht wieder so viel Alkohol trinken wie bei der ersten Feier, weil dann wäre der Tag nicht da gewesen. Dort wird er dann laufen und sich auf seine weitere Rennkarriere vorbereiten. Danach haben wir eventuell einen Start für ihn in Paris. Ich weiß gar nicht genau, ob Chantilly oder Longchamp, auch in Gruppe 3. Und unser Traum, Besitzertraum, sage ich jetzt mal so, ist natürlich mal am Arktag zu laufen, in 1200 Meter rein. Ich weiß gar nicht mehr, das ist der Prix Doré, glaube ich, da zu laufen. Da hatten wir letztes Jahr schon überlegt zu laufen an dem Tag. Da gibt es auch nochmal so ein Handicap. Aber der hätte auch 62 oder 63 Kilo gehabt und dann sind wir nach Dresden gefahren. Das war dann so eine Entscheidung, fahren wir jetzt nach Paris mit 62 Kilo oder 63 Kilo oder fahren wir nach Dresden. Wir sind nach Dresden gefahren, da hat er sich auch ganz gut verkauft. Er kommt mit der Bahn nicht zurecht und da müssen wir mal gucken. Also die Rennen werden für ihn dieses Jahr schwieriger zu finden sein, aber da haben wir ja einen Fachmann an der Seite mit Sascha, der sich das anguckt. Ich gucke mir natürlich die Rennen auch an und deswegen hat er auch so lange Pause gekriegt. Er war jetzt 3 Monate in Pause gewesen, aber er war dann auch froh, dass er wieder endlich zu uns kommt. Er war beim Jens Schwamer auf Koppel gewesen, aber der braucht halt seine Bewegung und er war dann irgendwann mal regensatt gewesen, Führmaschine satt gewesen und dann hat der Jens gesagt, pass auf, ich muss euch den wieder zurückbringen, sonst hat er nachher schlechte Laune.
Ja, und jetzt hat er wieder gute Laune und läuft hoffentlich schnell für euch. Wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen. Es hat mich sehr gefreut, war ein sehr nettes Gespräch. Du redest wie ein Wasserfall, das gefällt mir gut. Ja. Hatten wir auch schon andere Gäste hier und ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin Hals und Bein. Ganz lieben Dank.
Okay, dann danke ich dir recht herzlich und wir hören und sehen. Bis dann. Ciao, ciao. Und denk an die Kontoverbindung.
Das mache ich. Das war also Vollhorst für diese Woche. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich euch allen alles Gute. Und ist Ostern davor? Ich glaube schon auch. Deshalb schon mal frohe Ostern. Und dann hören wir uns bis dahin. Hals und Bein, macht's gut. Und tschüss.
Vollhorst, die Rennsportshow. Podcast von pferdewetten.de. Moderator Alexander Franke. Inhaltlich verantwortlich Sascha van Treel.